Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich ganz besonders, hier immer in meinem Pressen zu sein. Schon so lange nicht mehr hier gewesen, abgesehen vom letzten Mal. Aber das zählt ja nicht. Das ist irgendwie in unserem Alter bei angefangener Vergesslichkeit. Braucht das 3 oder 4 Mal, bis das soweit ist. Ich habe euch heute 2 Geschichten mitgebracht, und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde. Und zwar, ich war letzte Woche auf einer Tagung, und ja, es gibt ja langweilige Tagungen im kirchlichen Bereich, ne? Aber diese Tagung war was ganz Besonderes, und zwar spielte die oder fand die statt im Europapark in Rust. Wer von euch war schon mal im Europapark in Rust? Ja, also dann kann man sich so etwas vorstellen, also ist ein Vergnügungspark. Und das Thema, was wir hatten, war Storytelling. Ja, also das ist Neudeutsch und heißt nichts anderes als Geschichten erzählen. Also wie erzählt man vernünftig Geschichten? Warum sollte man Geschichten erzählen? Und es war eine kirchliche Tagung, also von MIDI, von einer überkirchlichen Organisation, weil man offensichtlich da festgestellt hat, dass wir in der Kirche oder überhaupt das Christen häufig das Problem haben, dass wir immer noch den Menschen in Gottesdiensten Dogmatiken um die Ohren schlagen und irgendwelche Ansammlung von irgendwelchen geistlichen Wahrheiten, und nach 10 Minuten ist man eingeschlafen und weiß am Schluss gar nicht mehr, was hat er überhaupt gesagt. Und stattdessen wäre der Weg sinnvoller, dass man noch mehr in Geschichten packt. Machen die Afrikaner übrigens. Die erzählen viel, viel Geschichten. Du hast vorhin eine Geschichte erzählt. Also genau so, ne? Nicht irgendwie ein Satz, eine geistliche Wahrheit, sondern verpackt das, was euch wichtig ist, in Geschichten. Erzählt den Menschen Geschichten. Und rührt sie an. Und das machen die im Europapark ja sehr gut, natürlich ohne irgendwie eine bestimmte Botschaft. Die Botschaft heißt, wir unterhalten dich und du gibst uns unser Geld. Aber das machen ganz viele mittlerweile. Also wenn man zum Beispiel, was ich sehr empfehlen würde, nach Bremerhaven fährt, da gibt es das Auswandererhaus. Die erzählen dir eine Geschichte. Die Geschichte ist des Auswanderns, der Fluchtbewegung in den letzten 200 Jahren. Und die erzählen dir ja nicht nur, sondern du erlebst die mit, weil du gehst auf eine Reise und wirst eine andere Person und begleitest diese Person bei ihrer Auswanderung nach Amerika. Und so sagt man, die Dinge, die uns wichtig sind, die sollen wir in Geschichten packen. Das ist viel sinnvoller. Deshalb habe ich euch heute 2 Geschichten mitgebracht. Und dass die eine Geschichte, die erste Geschichte, so wichtig ist und so zentral, das habe ich schon daran gemerkt, als ich die Marion anrief, sagte sie, habe ich letzte Woche schon erzählt. Das ist ja interessant, ne? Ich erzähle sie euch trotzdem, weil ich habe sie dann gefragt, soll ich was anderes erzählen? Nee, mach du ruhig mal. So, dann sage ich, okay. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einer Frau, die vor ein paar tausend Jahren gelebt hat. Und dass man ihre Geschichte bis heute kennt, das zeigt, dass es eine interessante Geschichte sein muss. Oder dass es eine interessante Frau war, oder beides. Ja. Ihr Name ist Hagar. Sie war nicht reich. Sie hatte keinen Besitz. Sie gehörte sich noch nicht einmal selbst. Sie war eine Sklavin. Der Besitz eines anderen. Und ihr Besitzer konnte mit ihr machen, was er wollte. Und das tat er auch. Er war zwar nicht so grausam, wie es viele andere Sklavenhalter damals waren, aber als seine Frau keine Kinder kriegen kann, beschließen beide, dass das die Sklavin übernehmen sollte. Und jeder, der einmal im Sexualkundeunterricht aufgepasst hat, weiß, was das bedeutet. Als Hagar schließlich schwanger wird, wird die Herrin eifersüchtig und beginnt Hagar so schlecht zu behandeln, dass diese wegläuft in die Wüste hinaus. Man weiß bis heute nicht, vielleicht wollte sie sterben einfach oder sie wollte einfach nur flüchten, hat sich nicht nähere Gedanken gemacht, wohin. Jedenfalls macht sie am Ende ihrer Kräfte an einem Brunnen mitten in der Wüste eine seltsame Bekanntschaft. Und das heißt, da kam ein Engel des Herrn zu ihr. Ich weiß nicht, was das für einer war. Wie man sich Engel vorstellen soll, ob sie gleich begriffen hat, dass das ein Engel ist. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Engel. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der sich gleich als Engel geoutet hat. Jedenfalls steht jemand vor ihr und sagt, Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du? Und wohin gehst du? Und was machst du um diese Zeit an diesem gottverlassenen Ort? Und vermutlich hat sie zuerst gedacht, oh je, ertappt, leugnen nützt nichts. Und so antwortet sie, naja, ich bin meiner Herrin davon gelaufen. Und da sagt dieser Engel, dann geh wieder zurück zu deiner Herrin und ordne dich unter. Und an der Stelle hat in einer anderen Gottesdienst vor ein paar Jahren eine Frau sich tierisch aufgeregt, ne? Und das kann ich auch verstehen, ne? Könnt ihr jetzt sagen, wie, was? Du willst Bote Gottes sein? Und ich soll jetzt zurück? Was ist denn mit der Abschaffung der Sklaverei? Oder mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau? Ja, sag vielleicht der Engel, ich muss dich enttäuschen. Das kommt erst ein paar tausend Jahren. Weißt du, die Menschen sind noch nicht so weit. Aber ich kann dir zumindest, und da kommen wir jetzt wieder zum Text zurück, ich kann dir zumindest eins versprechen, du wirst nicht als namenslose Sklavin enden. Du wirst nicht einfach so verschwinden. Denn Gott wird dich zu einem großen Volk machen. Der wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Und du wirst einem Sohn das Leben schenken und nenn ihn Ismael. Das heißt übersetzt, Gott hat gehört. Denn der Herr, Gott der Herr, hat deinen Hilferuf gehört. Das wird ein Mensch werden wie ein Wildesel. Heute wird man vielleicht sagen, wie Wayne The Rock Johnson. Also im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und spätestens am Ende dieser seltsamen Begegnung kommt Hagar zum Schluss, nein, du bist kein Mitarbeiter meines Besitzers. Du bist Gott, du bist Elroy, du bist der Gott, der auf mich schaut. Denn ich hätte nie gedacht, dass an diesem gottverlassenen Ort Gott ist, dass ich da Gott begegnen kann. Ich habe hier nicht nach dir geschaut, aber du nach mir. Und deshalb nennt man diesen Brunnen, an dem diese Begegnung stattfand, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Soweit die erste Geschichte. Eine ähnliche Erfahrung wie Hagar hat einige tausend Jahre später ein junger Mann in Amerika gemacht. Die Erfahrung, dass er gesehen wird, auch wenn er denkt, er sei alleine. Aber nicht von Gott, sondern vom Geheimdienst. Edward Snowden. Whistleblower. Diese Erkenntnis, dass da jemand nach ihm schaut, nämlich der NSA, hat ihn aber nicht beruhigt oder ermutigt, sondern eher beunruhigt. Eines Tages stellte er fest, dass der Geheimdienst der USA, für den er arbeitet, ohne Erlaubnis alles speichert, was seine Bürger tun, wenn sie auf digitale Medien zugreifen. Jede Anfrage, die sie in einer Suchmaschine machen. Jeden Telefonanruf, jede Seite, die Sie besuchen, jeden Eintrag, den Sie im Internet machen, jeden Einkauf, den Sie dort tätigen, auch alle Daten, die Sie in einer Cloud speichern und alle Einkäufe, die Sie mit einer Kreditkarte machen. Nicht, dass das Google, Amazon und so und Facebook, dass die Informationen geschickt nutzen, um Gewinne zu machen, das wissen wir und das wusste er auch. Aber dass der Geheimdienst, bei dem er selber arbeitet, noch viel mehr Informationen abgreift, und zwar nicht vom Kriminellen, sondern von jedem Bürger, und speichert ohne Erlaubnis, das war für ihn eine schockierende Erfahrung. Das große Ziel der USA nach 9/11 war die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz und eine Welt der möglichst lückenlosen Überwachung aller Menschen in ihrem Land, um ein sicheres Amerika zu schaffen. Alles, was online passiert, soll gelesen werden können. Und Snowden sagt, Das hat mich so schockiert. Ich sah mich schon vor meinem computergesteuerten Kühlschrank stehen, der irgendwann meine Handlungen und Gewohnheiten vermerkt und direkt weiterleitet und aus meiner Neigung, vielleicht direkt aus der Packung zu trinken oder meine Hände weniger zu waschen als andere, eine erhöhte kriminelle Neigung ableitet. Oder er würde meine Essgewohnheiten meiner Krankenkasse weitergeben. In China passiert das schon. Ja, gehst du bei Rot über die Ampel in der Stadt, wird ein Foto von dir gemacht und am nächsten Tag steht das groß, der ist bei Rot über die Ampel gegangen. Kannst du dein Bild groß in der Werbung sehen. Snowden meint, das ist, ob uns bewusst wird oder ob uns das bewusst wird, ist oder nicht. Unser Leben spielt sich ja häufig in Grauzonen ab. Ne? Manchmal da werfen wir den Biomüll in die Restmülltonne oder fahren mit dem Fahrrad über die falsche Spur oder über eine durchgezogene Linie oder man macht sonst irgendwelche Sachen wie rot über die Ampel gehen. Aber in einer Welt, in der sämtliche Gesetzesvorstöße gesehen und ausnahmslos geahndet würden, hätten alle Menschen was auf dem Kerbholz. Alle. Die Sammlung aller Daten über alle Bürger ist gleich bedeutend mit der Drohung des Staates: Wenn du jemals aus der Reihe tanzt, dann werden wir deine Daten gegen dich verwenden. Stellen Sie sich das mal vor. Stellt euch das mal vor. Eine Liste, auf der ausnahmslos alles aufgeführt ist, was es über dich zu wissen und zu vermuten gibt. Eine Liste aller deiner großen und kleinen Geheimnisse, die deine Ehe belasten könnten, deine berufliche Karriere beenden, deine engsten Beziehungen vergiften. Vielleicht wäre in dieser Tabelle dein Joint vermerkt. Irgendwann hast du mal einen Joint geraucht. Ich weiß es. Hab's gesehen. Oder du hast irgendwann mal eine Petition unterschrieben, die fragwürdig ist. Oder du warst mal auf einer Demo. Na? Oder die Anzahl deiner Geschwindigkeitsübertretungen. Ich hatte vor 3 Wochen gleich 2 Stück an einem Tag. 257 bei 50, aber 30 Euro jedes Mal. Oder alle Internetseiten, die du je besucht hast. Über jeden gibt es eine kompromittierende Information, die zwischen irgendwelchen Bytes verborgen ist. Wenn nicht deine Dateien, dann deine E-Mails. Wenn nicht deine E-Mails, deine Browserchronik. Das macht ihm so Angst, dass er seinen eigenen Geheimdienst und sein Land verraten hat an die Presse und jetzt lebt er im Exil. Der Brunnen des lebendigen Geheimdienstes, der mich sieht. Warum erzähle ich euch das? Ich muss manchmal schon ein wenig lächeln, wenn mir einer lang und breit erklärt, gerade so in der Corona-Zeit war das so, er wird sich nicht impfen lassen, das war ja an sich okay, ne, ob man sich impfen lässt, aber er wird sich nicht impfen lassen, weil er der Meinung ist, dass mit diesem Serum ein Mini-Chip in seinen Arm eingepflanzt wird, damit er überwacht wird. Das ständige Überwachen. Dann muss ich daran sagen, Mensch, Junge, das machen die schon lange, da brauchen die kein Serum mehr. Mit dem Teil, was du mit dir rumträgst, da wissen die immer, wo du bist, wenn die das wollen. Oder mit dem, was du sonst so tust. Ja. Warum erzähle ich das? Weil manche Menschen heute die Vorstellung ja von einem Gott, der mich sieht, ziemlich belächeln. Während sie es als freie, moderne und aufgeklärte Menschen zulassen, von weit geringerem als Gott ausgespäht zu werden. Die Tatsache, dass es Menschen gibt, die mich vermutlich ausspähen oder es versuchen und mich damit zu gebrauchen als Wähler, Verbraucher, Kanonenfutter, macht meine Sehnsucht nach diesem Gott größer, nach diesem Gott, der mich sieht, der all das, was der Geheimdienst weiß, auch weiß und noch viel mehr, aber ganz anders damit umgeht, der mich nicht als Wähler, als Verbraucher, als Kanonenfutter wahrnimmt, sondern als Geschöpf, als ein Kind, der mein geschaffenes Leben nicht einengt mit dem, was er weiß, sondern auf einen weiten Raum stellt. Der mir nicht die Flügel stutzt, sondern möchte, dass mir Flügel wachsen. Der mich nicht ausspäht nach etwaigen Übertretungen, sondern in Liebe meine Fehler gnädig anschaut. weiß nicht, wie modern wir wirklich sind, wenn wir den biblischen Geschichten nicht mehr glauben. Stattdessen aber denen, die uns im hippen Mäntelchen jeden Scheiß als Fortschritt verkaufen. Ich finde die Bibel manchmal wesentlich fortschrittlicher als manches, was da so heute als Fortschritt daherkommt. Die Geschichte dieser Sklavin zum Beispiel, die erlebt, dass auch an den gottverlassensten Orten Gott nach ihr schaut. Oder die Erfahrung, die man auch in der Bibel von König David lesen kann, einem ja der einflussreichsten Männer seiner Zeit. Seine Erkenntnisse über das Leben fasst er einmal in einem Psalm zusammen, Psalm 16. Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite. Nichts kann mich erschüttern. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß mich beschützt und geborgen. Du, Herr, wirst mich nicht der toten Welt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende. Darum halte ich in Treue zu dir. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude und aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Egal wie modern oder unmodern das sein mag, ich jedenfalls würde immer gerne wieder diesen Brunnen finden. Den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Der, bei dem Sklaven und Könige ihren Durst stillen können. Und der Brunnen, an dem auch ich Wasser bekomme. Und diesen Brunnen, den gibt's heute noch. Und er steht an den gottverlassensten Orten. Und er ist nicht ausgetrocknet. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr, unser Gott, in den zurückliegenden Tagen ist viel passiert, in den zurückliegenden Wochen, Monaten. Wir denken heute Morgen an alles, was uns nicht gelungen ist und was du gesehen hast. Aber auch an alles, was uns gelungen ist. An unsere Freude und an unser Leid. Wir möchten dir heute Morgen unseren Schmerz bringen, aber auch unsere Dankbarkeit. Und dass wir in deiner Nähe Ruhe finden können. Schenk uns die Gewissheit, dass wir auch an den gottverlassensten Orten immer dir gehören und immer dich vorfinden. Wir möchten dich heute Morgen auch bitten, dass du die Menschen an die Hand nimmst, die Durst haben nach Frieden, die Menschen in der Ukraine, die Menschen an den anderen fast 30 Kriegsgebieten dieser Welt, die Menschen in den Krankenhäusern und Kliniken, die jede und jeder ihren eigenen Kampf kämpfen und die Menschen, die sie pflegen. Wir bitten dich, nimm du uns an deine Hand in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit auf unsere Suche nach deinen Brunnen, nach den Brunnen des Lebendigen. Amen.